In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen, 11 Millionen Hunde leben in Deutschland, es leben in Deutschland ungefähr 4,5 Millionen Rehe, 1,5 Millionen Wildschweine, ungefähr größenordnungsmäßig. Es gibt ungefähr 450.000 Jäger und aktuell gibt es ungefähr 2.000 bis 3.000 Wölfe in Deutschland. Und wenn alle Gebiete besiedelt sind, die Wölfe besiedeln können in Deutschland, dann wird es ungefähr 7.000, wenn es hochkommt, 10.000 Wölfe sein.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Und da sind wir mit einer neuen Folge. Hallo ihr Lieben da draußen und natürlich begrüße ich auch meine heutigen Gäste. Das ist zum einen der Biologe, Naturfilmer und Verhaltensforscher Sebastian Körner. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo Sabine, hallo Zuhörer.
Ich freue mich, dass du da bist und heute auch wieder mit dabei. Ihr kennt ihn alle und ich freue mich, dass es geklappt hat, ihn vor der Sommerpause hier nochmal im Podcast zu hören. Matthias Kais. Hallo Matze.
Ja, hi Sabine. Hi Sebastian.
Hallo Matthias.
Bewährte Kombi sind wir
ja,
hier.
Genau, wir haben ja in der Zusammensetzung schon mal eine Folge gemacht. Liegt schon etwas länger zurück. Mittlerweile ist eine ganze Menge passiert.
Ja, und liegt genau ein Jahr, drei Monate zurück. Wollen wir mal ganz genau sein. Und Matze, es war deine zweite Folge. Und ja. Sebastian war dein erster Gast, den du mitgebracht hast. Das sind ja alles Dinge, die müssen wir ja auch nochmal erwähnen an dieser Stelle. Das genau. War also eine ganz besondere Folge.
Genau, ziemlich cool. Aber seitdem ist eine Menge passiert. Ja, leider nie ganz so viel Gutes, ne, Sebastian? Oder hättest du dir vorstellen können, dass das sich so wandelt innerhalb der Zeit?
Naja, damals, ich meine, mir fällt gerade die Kinnlade runter, dass das schon wieder ein Jahr, drei Monate her ist, aber im Grunde ist es ja schon seit 2, 3 Jahren so, dass wir alle den politischen Rechtsruck mitkriegen und der hat sich eben auch auf die Wolfspolitik ausgewirkt, muss man so sagen.
Sebastian, was glaubst denn du, was aus deiner Sicht die Wölfe jetzt zu erwarten haben? Du hast es schon angesprochen, es gibt einen Rechtsruck, es gibt große Veränderungen in der Politik, in der Wahrnehmung. Wissenschaft wird anders bewertet. Du bist auf der Seite der Wissenschaft. Was glaubst du, was kommt da jetzt auf uns alle zu in Sachen Umwelt- und Naturschutzpolitik?
Ja, also wir müssen jetzt diesem beknackten amerikanischen Vorbild trotzen und all seinen Fans, die Trump in Deutschland hat. Da müssen wir ganz klar Position beziehen. Es muss im Grunde die Aufklärung verteidigt werden. Also wenn man sieht, was Trump in Amerika und in der Welt anrichtet in kurzer Zeit, dann ist das absolut erschreckend. Und es ist frappierend, wie das schon auf die deutsche Politik teilweise abgefärbt hat und wie jetzt eben einfach der Schutzstatus der Wölfe zum Beispiel dabei ist, herabgestuft zu werden, damit völlig sinnfrei und sinnlos Wölfe getötet werden können.
Ja, aber davor steht ja noch das große Thema günstiger Erhaltungszustand. Und darauf wird ja auch immer wieder hingewiesen, zuletzt auch in diesem EuGH-Urteil, was jetzt im Juni rausgekommen ist. Da heißt es ja, solange der nicht gegeben ist, wird auch kein Wolf abgeschossen, so ohne Grund und ohne Not. Glaubst du, dass die Politiker sich daran halten werden?
Dieses Modell günstiger Erhaltungszustand, das ist ja einfach eine Kategorie, die eingeführt worden ist, um eben in der EU Naturschutz zu machen. Und alle setzen das schon gleich mit, wenn der günstige Erhaltungszustand erreicht ist, automatisch wird dann eine Tierart bejagt. Also das ist auch völlig sinnfrei und sinnlos. Das ist eine sagen wir mal, Kategorie oder eine wissenschaftliche Größe, die dann sagt, dass eine bestimmte Tierart wieder einen günstigen Erhaltungszustand hat, dass praktisch die Schutzziele erreicht worden sind. Aber bei einem großen Beutegreifer ist es absolut sinnlos, den zu bejagen. Und nur weil es meinetwegen annähernd genug Wölfe wieder gibt in Deutschland, ist das noch lange und überhaupt gar kein Grund, die zu bejagen.
Ja, völlig verrückt, oder? Anstatt sich einfach zu freuen, ne? Dass es halt das Tier wieder gibt und dass der Erhaltungszustand gut ist, muss man halt gleich wieder draufschießen. Also völlig verrückt alles.
Aber ich glaube, wir müssen mal ganz woanders anfangen zu denken. Ich glaube, das Thema ist jetzt gar nicht der günstige Erhaltungszustand. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Ich glaube, das Skandalöse und das Problem, was auf uns zukommt, ist, dass dieser ja entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt an die EU-Kommission mitgeteilt werden soll. Also dass es im Prinzip darum geht, dass gesagt wird, der ist erreicht, egal was die Wissenschaft sagt.
Ja, also das ist das stimmt. Und vor allen Dingen, was dann dahinter steht, ist ja nochmal völlig sinnloser, nämlich die Behauptung, dass durch eine Bejagung der Wölfe der Herdenschutz vorangebracht wird. Also dass weniger Wölfe weniger Druck auf die Weidetierhalter, auf deren Schutzmaßnahmen bedeuten würde. Und das allein das stimmt schon nicht. Und wie gesagt, dieser Begriff günstiger Erhaltungszustand ist gewählt worden, um sozusagen seine Ziele des Schutzes überprüfen zu können. Mhm. Und jetzt ihn zu verwenden, um politische Interessen zu bedienen, das ist völlig unzulässig. Da ist auch, wie gesagt, also wenn die Gerichte nicht so wie in Amerika teilweise gekauft werden oder die Politik über sie bestimmt, dann hat das auch überhaupt gar keine Chance. Da kann die Politik so viel, wie sie will, den günstigen Erhaltungszustand zu erklären. Wenn dann ein Wolfschutzverein, ein Naturschutzverein dagegen klagt, dass die Wölfe bejagt werden, dann muss ja die Wissenschaft sozusagen zu Rate gezogen werden. Und dann wird eben gesagt werden, dass die Bejagung die Zwecke, die angestrebt werden, damit nicht erfüllt.
Aber bis dahin vergeht mitunter viel Zeit, ne? Und viel wertvolle Zeit, in der vielleicht viele Wölfe ihr Leben lassen müssen, ne? Mhm.
Na, ist da jetzt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt gar nicht mehr so aktuell irgendwie so, dass ich jetzt so ganz viele Sachen verfolge in den Medien. Ist das letzte Wort jetzt da eigentlich schon gesprochen?
Also der Schutzstatus ist ja, die Berner Konvention ist ja geändert worden, also praktisch ganz europaweit ist der Schutzstatus gesenkt worden, in der EU ist der Schutzstatus gesenkt worden. Und jetzt muss in Deutschland der Schutzstatus gesenkt werden und dann in jedem einzelnen Bundesland. Und diese beiden Sachen sind eben noch nicht passiert und sie werden aber aller Voraussicht nach passieren, wenn man sich anguckt, wie die Bundesregierung und wie die einzelnen Landesregierungen drauf sind.
Oh Mann, ja.
Wir haben uns ja vorher unterhalten, Matze, du und ich, in unserem Vorgespräch kurz, ja, und haben ja festgestellt, dass wir irgendwie beide einen ganz schönen Frust schieben momentan. Und da haben wir uns beide gefragt, Matthias und ich, lieber Sebastian, was macht das mit einem Menschen wie dir, der als Wissenschaftler bahnbrechend die Wolfsforschung vorangetrieben hat über 30 Jahre, der ein sehr bekannter Filmemacher ist, der die Wölfe wirklich kennt in ihrer natürlichen Umgebung, der alles über sie weiß. Was macht das mit so jemandem wie dir, wenn man dauernd solche Nachrichten hört, wenn man mit solchen, ich sag's mal bewusst auch, Falschinformationen konfrontiert wird, wenn man merkt, wie die Öffentlichkeit verschaukelt wird, hinterlässt das Spuren? Frustriert dich das auch oder sind nur Matthias und ich besonders empfindlich?
Nee, absolut nicht. Also ich bekomme ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit und ich bin selber draußen und erlebe die Wölfe und versuche alles, was ich sozusagen filmen kann, zu filmen, um das eben auch anderen Menschen zeigen zu können. Und das war lange Zeit eine sehr erfüllende Sache, auch wenn man praktisch in dem ersten größeren Wolfsgebiet in Deutschland lebt, wie, also was wir gemacht haben, mit Schulklassen rauszugehen. Jetzt für den Film haben wir ja praktisch die Kindergärtnerin, wo unsere Kinder hingegangen sind, interviewt, wie die den Wolf erlebt in ihrem Umfeld. Und wenn man das mitkriegt, wie wenig Probleme die Wölfe machen, wenn sie Menschen bereit sind, sich auf sie einzustellen, dann ist das ein ganz, ganz großer Rückschritt, der hier passiert. Und der, also das geht weit über die Wölfe hinaus. Das geht einfach über unsere, ich sagte am Anfang schon, es geht darum, sozusagen die Aufklärung zu verteidigen. Also dieses Naturverständnis, dass es nützlich und schädlich gibt und dass ja, im letzten Grund auch unter Menschen sozusagen, dass es also böse und gut in der Natur gibt, dass das wieder so auf dem Vormarsch ist und dass das sozusagen die Oberhoheit gewinnt, das ist absolut frustrierend und absolut, also ich meine, meine beiden Kinder, die werden gerade groß sozusagen selbstständig und wir können doch nicht wirklich nach 40, 50 Jahren, wo wir wissen, wir müssen mit der Natur leben und nicht gegen sie, da kann doch nicht einfach irgendwelche Leute kommen und sagen, es ist genau richtig, was wir machen, es ist genau richtig, wir brauchen Atomkraft, wir brauchen Öl, wir brauchen Gas und so weiter und wir machen das mit Spaß und immer weiter. Das kann es nicht sein. Das ist also unser Weltbild bricht gerade zusammen. Und
das stimmt.
Also es ist auf jeden Fall, ich sehe es genauso. Das ist natürlich ein extremer Rückschritt irgendwie. Also man hat wirklich das Gefühl, wir entwickeln uns absolut extremst zurück und auch diese Einteilung, wie Sebastian gesagt hat, in Gut und Böse und sowas. Also ich finde das auch so schlimm irgendwie und dass die Natur halt immer nur dafür gesehen wird, dass wir irgendwas davon haben, also irgendwas nutzen können, irgendwie was zu Geld machen können, das ist der einzige Grund, für was die Natur da ist für uns und so. Und wenn irgendwas eben nicht direkt für uns genutzt werden kann, dann darf das nicht da sein. So, dann muss das weg. Oder wenn es irgendwie stört oder so, ne? Wo ich halt immer denke, wir sind ja halt einfach die am meisten kaputt machen oder die alles zerstören und nichts irgendwie mal in Ruhe lassen können. Und ständig lassen wir es dann an irgendwelchen Tieren aus, die einfach nur ihr Ding machen wollen, die einfach nur ihr Leben leben wollen, ja genau das gleiche Recht haben, auch irgendwie den Lebensraum auch zu nutzen wie wir. Also ich ertrage das halt manchmal einfach echt nicht mehr.
Ne? Wir graben uns selber das Wasser ab, ne? So ist es, glaube ich, momentan. Aber mich würde mal interessieren, merkt ihr beiden eigentlich auch im Gespräch mit Menschen, dass sich da was ändert in der Wahrnehmung der Wölfe, vielleicht auch in der Akzeptanz sogar? Ich meine, da werden ja massive Fake-News-Kampagnen, Desinformationskampagnen geschoben, die natürlich ankommen in der Bevölkerung. Merkt ihr da einen Unterschied zu jetzt, beispielsweise zu vor einem Jahr oder vor zwei Jahren?
Also ich würde sagen, leider ja. Also die Leute sind eigentlich viel vorsichtiger geworden. Also das krasseste Beispiel ist, nachdem der Film eben rausgekommen ist, der ja über das Leben der Wölfe und darüber informiert, wie man mit den Wölfen leben kann. Den hat meine ältere, 5 Jahre ältere Schwester mit einer Freundin gesehen, die also jahrzehntelang bei den Grünen engagiert war und Friedensinitiativen und alles Mögliche gemacht hat, also gute Freundin von meiner Schwester, und die dann praktisch dieses gemeinsame Filmgucken verlassen hat und meinte, man müsste, die Wölfe sollten da leben, wo sie nicht stören oder nicht mit den Menschen ins Gehege kommen oder so. Und also, wenn man sowas hört, dann merkt man, das ist überhaupt nichts angekommen. Also die Wölfe sind nicht, die haben per se ein Recht zu leben, aber sie leisten ja auch was für den Naturhaushalt und sie haben eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem. Und der einzige Konfliktpunkt, den wir mit den Wölfen haben, ist die Weidetierhaltung. Und nur weil einige Weidetierhalter nicht bereit sind, mehr Herdenschutz zu machen und effektiven Herdenschutz zu machen, deshalb ist die ganz normale Lösung, ist jetzt hochstehende Wirbeltiere zu töten, die man jetzt 40, 50 Jahre lang intensiv geschützt hat. Und jetzt ist das Einzige, was einem einfällt als Politiker, dieser populistischen Strömung nachzugehen und zu sagen, die Lösung liegt darin, die zu töten. Was wissenschaftlich widerlegt ist, wie soll ich denn meinen Kindern erklären, dass man Konflikte möglichst gewaltfrei lösen muss, und dann ist das Töten von Tieren ganz normal. Ganz normal. Und es wird als erstes, das sind auch ganz viele Grüne, wie gesagt, ja, die das gar nicht schnallen, was sie dort sagen. Es wird dann gesprochen mit regulieren und managen und alles hört sich toll an, aber wir führen Krieg gegen diese Tiere.
Gegen die Natur.
Und gegen die Natur, ja, genau. Ja. Und ich finde auch diese Argumentation immer von wegen, ja, die sollen halt da leben, wo sie niemanden stören oder so. Das ist auch sowas, was ich halt echt nicht mehr hören kann, weil das sind wir zum Beispiel gerade, wo wir in der Schweiz waren, also wo ich mit Sebastian in der Schweiz war, ist mir das so bewusst geworden, dass der Mensch dringt in die entlegensten Winkel vor, kraxelt mit seinen Schafen da irgendwo eigentlich schon in der Landschaft rum, wo er nichts zu suchen hat, aus meiner Sicht. Ja, also die Viecher brechen sich dort rein, weil sie die Haxen im Endeffekt, weil sie da irgendwie eigentlich auch gar nicht für gemacht sind. Und selbst dort darf der Wolf dann nie sein. Also, ne, also ich meine, wir dringen überall hin vor und nehmen der Natur den letzten Raum oder den Tieren. Und wo sollen sie denn hin? Wo stören sie denn? Sie stören ja überall. So, also es ist ja irgendwie völlig verrückt. Und eben auch so, wie Sebastian auch gesagt hat, im Endeffekt ändert sich ja eigentlich für niemanden was, außer eben für die Weidetierhalter. Ich meine, gut, manche Leute sind halt der Meinung, dass sie dann irgendwie nicht mehr Pilze sammeln gehen können oder so, aber das ist ja deren Problem. Sie können das ja ganz normal machen, wenn sie sich nicht mehr trauen. Ja, ist halt denen ihr Ding. So, ne? Haben die Tiere mehr Ruhe im Wald.
Also ich finde, ganz ehrlich jetzt mal, wenn ein Tier mich in der Wahrnehmung noch niemals gestört hat, dann ist es de facto der Wolf. Ich gebe zu, mich stören die Waschbären in meinem Garten. Ich gebe zu, mich stören die Wildschweine vor meiner Haustür. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, sie deswegen zu bejagen. Aber ich gebe zu, das nervt mich. Aber wenn ich ein Tier als extrem heimlich empfinde, was ich ja eher niemals zeigt, was einen riesen Bogen um die Menschen macht, dann ist es der Wolf. Plus hat der Wolf ja zudem auch noch eine zentrale Aufgabe für unsere angeschlagenen Ökosysteme. Und was mich wundert, ich bin dankbar, Sebastian, dass du das hier in aller Deutlichkeit ansprichst, ist, dass selbst Grüne ihren Markenkern verlassen und solche Dinge einfach mal komplett ignorieren und sagen, der stört, der muss weg. Dabei stört kein Wolf. Es ist ja nicht so, dass der Wolf am Kudamm spazieren geht. Der kommt noch nicht mal hier zu mir nach Berlin-Wannsee. Der ist da draußen und wenn ich Glück habe, sehe ich mal einen. Und manchmal passiert es, okay, dass ein Wolf sich verirrt, ein junger Wolf, in die menschliche Zivilisation. Aber dann sehe ich doch schon anhand der Körpersprache, anhand wie der Wolf sich da bewegt, dass dieser Wolf sich A, nicht wohlfühlt und B, alles andere im Sinn hat, als mich jetzt anzugreifen. Und C, dass dieser Wolf so schnell wie möglich aus dieser Situation wieder raus will. Und ich frage mich, warum uns das Verständnis für so elementare Dinge verloren gegangen ist. Ganz ehrlich.
Ja, genau. Ich glaube, das sind diese Weltsichten, diese Sache, dass die Natur einfach dafür da ist, vom Menschen ausgebeutet zu werden. Mhm. Das ist die Weltsicht, die sich gerade massiv durchsetzt oder sagen wir mal politisch durchsetzt. Und dieses Verständnis, dass die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Dieser ganze Naturschutz oder der ganze Klimaschutz, das ist eine Sache, alle möglichen werden da sterben und die Folgen sind katastrophal, aber wir als Menschen sind gerade dabei, uns die Lebensgrundlagen zu zerstören. Deshalb sind so durchgeknallte Idioten wie Elon Musk oder so, deren großes Lebensziel ist es, zum Mars zu fliegen und sich da irgendwie, glaubt er dann, wenn hier auf der Erde die große Katastrophe eintritt, dass er dann da glücklich weiterleben würde. Ne? Das ist eben nicht so, sondern wir wissen seit 50 Jahren mindestens, wir müssen wieder mehr Nähe und zur Natur wagen sozusagen und wir dürfen sie nicht weiter ausbeuten. Wir müssen mit der Ausbeuterei aufhören. Also ich hoffe, dass das eben immer mehr Menschen klar wird. Aber das führt auch genau dahin nochmal auch zum Film zurück.
Genau.
Also in diesen ganzen Jahren, wo das eigentlich sehr gut lief, wo auch praktisch der Herdenschutz wirklich erkannt wurde von den einzelnen Landesregierungen, dass sie da was tun müssen und dass da Geld investiert wurde in die Prävention viel mehr als in die Kompensation, als in den Schadenausgleich. Also es wurden eben umsonst Elektronetzzäune vergeben und es wurden Herdenschutzhunde finanziert und so weiter, werden auch noch. Und das war sozusagen der richtige Weg. Und jetzt hört man schon so Stimmen, wo überall das Geld knapp ist, außer bei den Superreichen. Ja, wenn wir jetzt Wölfe dann nie wieder jagen, dann können wir ja eigentlich auch die Subventionen sozusagen in den Herdenschutz wieder bleiben lassen.
Ne? Es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, sie möchten Herdenschutz verbieten. Ne? Aber lasst uns noch mal ganz kurz jetzt, du hast es schon angesprochen, dein Film oder euer Film, muss man ja sagen. Matthias hatte ja auch Anteil daran. Über diesen Film wollen wir ja heute auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Er ist schon vor 2 Monaten rausgekommen und wir hatten ja vor ein Vierteljahr verabredet, dass wir uns noch mal treffen, wenn der Film draußen ist. Das ist jetzt der Fall. Und deswegen lasst uns noch mal ganz kurz für all die Leute, die das auf Social Media und so nicht verfolgt haben bisher, kurz was erzählen zu diesem Film. Er heißt auf jeden Fall Menschen und Wölfe, Wege zur Koexistenz. Und der Film hat zum Thema genau das, was wir uns ja alle wünschen, nämlich eben halt ein gutes Miteinander, von dem wir wissen, dass das funktioniert und dass das gehen kann. Matthias, willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was diesen Film so besonders macht?
Also das Besondere an dem Film ist halt, dass er im Endeffekt eben ungeschönt die Realität zeigt und nicht darauf ausgerichtet ist, eben eine schöne Geschichte zu erzählen, sondern beim Urschleim angefangen zu erzählen, wie das mit dem Wolf so funktioniert, wie der Wolf lebt. Man hat da coole Aufnahmen dabei, wirklich also intime Einblicke ins Leben der Wölfe. Man sieht Leute, die schon seit Jahren erfolgreich mit dem Wolf zusammenleben und trotzdem beide Tiere halten. Und das Ganze ist halt modular aufgebaut, also ist quasi darauf ausgerichtet, dass man bestimmte Teile des Films einzeln angucken kann. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Herdenschutz bei Rindern oder bei Pferden jetzt besonders interessiert oder der Schwerpunkt dort liegt, dass man eben nur das angucken kann. Also ne, die einzelnen Teile sind quasi dafür ausgelegt, dass man sie auch einzeln angucken kann.
Man kann es aber auch in einem Stück
gucken. Man kann sich natürlich auch den ganzen Film angucken. Ja. Das kann man natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Der ist sehr, sehr lang geworden. Mhm. Aber eben ich finde...
2,5 Stunden,
eben,
ne?
Ja, genau, fast 2,5 Stunden. Aber wenn man eben wirklich jetzt zum Beispiel auch gar nichts weiß über Wölfe, ja, dann ist das echt eine richtig gute Basis. Wenn man den anguckt, dann ist man danach einfach so viel schlauer.
Und die gute Nachricht ist, ich muss nicht mein heimisches Sofa oder meinen Schreibtisch verlassen. Ich muss nicht in irgendein Kino oder in irgendeinen Gemeindesaal gehen, um mir den anzuschauen. Ich kann das wirklich 24/7 im Internet tun, nämlich auf YouTube. Genau. Und wo noch?
Na, auf den Webseiten von den Naturschutzverbänden, die den Film finanziert haben oder mitfinanziert haben, nämlich vom NABU, vom WWF, vom Bund Naturschutz Bayern, der Heinz-Sielmann-Stiftung, überall dort ist der Film sozusagen auf den Websites auch vertreten. Ist ein bisschen unübersichtlich, wo das nun und wo welche Teile sind bei einigen. Aber man kann gar nicht anders, als das dann irgendwie finden. Ich würde gerne aus meiner Sicht nochmal sozusagen erzählen, was der Film soll, wie ich drauf gekommen bin und wie er aufgebaut ist. Also ich habe ja praktisch über meine Lebensgefährtin Gesa Kluth, die eine von beiden Deutschlands führenden Wolfsforscherinnen ist, von Anfang an sozusagen die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland hautnah erlebt. Und seit 2003 versuche ich das zuerst eben sozusagen in meiner Freizeit mit der Filmkamera zu begleiten. Und seit 2007 mache ich das eben hauptberuflich. Und es war eben immer so, dass weil der Wolf so ein mystifiziertes Tier ist und ein Tier, was über das so viele Vorurteile und Mythen existieren wie über kein anderes Tier, was ich kenne, war es eben so wichtig, dass relativ von Anfang an eben Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Und den ersten Wolfs-Infofilm, so wie ich jetzt auch diesen wieder nenne, habe ich 2007 gemacht. Damals gab es 2 Wolfsrudel hier in der Lausitz und den habe ich fürs Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz gemacht. Und das war eben auch damals schon einfach, ich glaube, größtenteils ohne Musik und ohne Geschichte, sondern einfach nur, wie leben die Wölfe, was ist ihre Aufgabe in der Natur und wie können die Menschen eben, wie sind die Menschen betroffen und was können sie tun, wenn es irgendwelche Konflikte mit den Wölfen gibt. Und dieser Film war in einer einfachen Sprache gehalten und er ist bei Jung und Alt, was ich an Feedback mitgekriegt habe, gut angekommen. Dann etwa so 2012, als das anfing, praktisch die erste Wolfsfamilie sich in einem westlichen Bundesland niedergelassen hatte, als die Wölfe anfingen, sich auszubreiten in Deutschland. Da wollte ich eigentlich nochmal aufgrund des zugenommenen Wissens, aber auch aufgrund der zunehmenden Probleme in neuen Regionen und dadurch, dass alle immer das Gleiche erleben in jeder Region, wollte ich eigentlich eine Aktualisierung machen. Und aber die damalige Finanzierung über letztendlich das Sächsische Umweltministerium, meine Anfrage ist eingegangen und dann hat das Jahre gedauert, bis ich überhaupt keine Antwort erhalten habe. Und dann habe ich irgendwann, 2022 war das, glaube ich, die großen Naturschutzverbände gefragt und einige haben sich dann eben bereit erklärt, so einen Wolfs-Infofilm wieder zu finanzieren. In der Zwischenzeit war leider dieses Erfolgsmodell des Kontaktbüros Wolfsregion Lausitz, wo Anlaufstelle für die örtliche Bevölkerung war, aber auch für Journalisten eben, das wurde leider nicht übernommen und in andere Bundesländer exportiert, so wie zum Beispiel das Monitoring oder die wissenschaftliche Begleitung der Wolfsrückkehr. Das wurde, und auch die Herdenschutzmaßnahmen, das wurde alles in den anderen Bundesländern verwirklicht. Aber eine vernünftige Anlaufstelle für Öffentlichkeitsarbeit in den anderen Bundesländern wurde das dann nicht etabliert. Und jetzt hier in Sachsen ist sogar auch so ein kleiner Rückschritt passiert, dass eben das verlagert wurde, dieses Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz. Und bis heute ist eigentlich deren Maß an Öffentlichkeitsarbeit nicht von den anderen Institutionen, die das jetzt übernommen haben, wieder erreicht worden. Mhm. Kurzum, es war jetzt wieder einfach notwendig, die Rückkehr der Wölfe noch einmal umfassend darzustellen. Und deshalb habe ich jetzt diesen Film vorgeschlagen, den Naturschutzverbänden. Und ein Teil ist eben die Sache aus Sicht der Wölfe darzustellen. Wie leben Wölfe? Welche Wechselwirkungen haben sie mit den anderen, mit ihren Beutetieren, aber auch insgesamt in der Natur? Das wird in den ersten 5 Kapiteln oder Modulen des Filmes dargestellt. Einerseits ausführlich, andererseits so knapp, wie es eben geht. Und die Module sind dann so ungefähr 8 bis 12 Minuten lang. Und dann ist eben die andere Seite, das sind die Menschen. Wo sind Menschen betroffen? Da gibt es dann die Module einerseits über den Herdenschutz, aber dann auch natürlich Wölfe, Menschen und Hunde und Wölfe und Jäger. Und dann, wie mit den Wölfen umgegangen wird, einmal ein Modul über was ist Wolfsmonitoring und dann was ist Wolfsmanagement. Also man kann einen Gesamtüberblick über das derzeitige Wissen über die Wölfe und wie wir mit ihnen zusammenleben können, eben gewinnen an diesem Film.
Genau, alles übelst gut zusammengefasst, ne?
Genau, man muss ihn nicht am Stück angucken und man kann je nach Interesse, was einen gerade interessiert, sich angucken und man kann ihn vor allen Dingen auch dann eben im Unterricht oder bei, wenn irgendwelche Wolfsberater irgendwelche Vorträge machen oder wenn Wolfsschutzvereine oder Naturschutzvereine Infostände irgendwo betreiben auf einer grünen Messe, dann kann man so ein einzelnes Modul dann eben, was gerade besonders auf die Nägel brennt, machen. Ursprünglich war der Film eben vorgesehen für eine Stunde und
hat nicht ganz geklappt.
Genau, hat nicht ganz geklappt. Und also ein wesentlicher Bestandteil war eben also, dass diese einzelnen Module auf höchstens 8 Minuten, glaube ich, Länge gedacht waren. Und wie man an den Wolfsmodulen dann gesehen hat, es war einfach nicht alles zu erzählen in diesen 8 Minuten. Und die sind dann noch irgendwie so 10 oder 12 Minuten lang geworden. Aber das, was weitaus meisten am längsten geworden ist, ist eben einfach dieses Modul Herdenschutz. Und das ist dann eben auch noch aufgeteilt worden in Herdenschutz bei Schafen und Ziegen, in Herdenschutz bei Rindern und Pferden und Herdenschutz auf Almen und Alpen. Und ursprünglich war vorgesehen im Exposé, dass man praktisch einen Schäfer in der Lausitz interviewt und eine Wolfswissenschaftlerin oder was zu dem Thema. Und das ist jetzt eine der großen Stärken eigentlich nach meinem Empfinden ist geworden, dass einfach sehr, sehr viele, also bestimmt also knapp an die 10 Weidetierhalter ihre Erfahrungen mit den Wölfen und wie sie eben Herdenschutz betreiben, in dem Film darstellen können. Mhm. Und ja.
Was ich natürlich wieder verrückt finde, ist halt irgendwie, ne, ich hatte mir auch so ein paar Kommentare durchgelesen und ich weiß ja nur, sag ich mal, Sebastian ist halt, hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, eben das ja alles möglichst unemotional zu gestalten, also einfach wirklich nur faktenbasiert und einfach zu zeigen, wie es halt ist, ohne da jetzt irgendwie, ja, eben irgendwie große Emotionen da irgendwo reinzubringen oder so. Und trotzdem gibt's halt, also habe ich zumindest so gesehen, den einen oder anderen Kommentar, die das eben einfach, ne, also wo man dann sagt irgendwie, es kann nie sein, was nie sein darf. Also die kommen damit einfach scheinbar nicht zurecht, so dass es eben Leute gibt, die mit dem Wolf leben können und gut damit klarkommen. Also wo ich dann immer denke, so, was wollt ihr denn noch sehen? Ne? Also ich meine, dort sind halt wirklich tolle Menschen dabei, die eben schon seit Jahren erfolgreich Herdenschutz praktizieren. Es ist einfach alles so echt und authentisch und wenn man sich auch mit den Leuten eben, das war für mich ja eben so ein ja, toller Moment, eben, dass man eben auch mal direkt mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass man nicht immer nur über drei Ecken hört, ah, der und macht das so und da funktioniert das so, sondern dass man eben wirklich mal direkt mit den Leuten sich unterhalten kann und sieht, wie die arbeiten und wie das funktioniert. Und ich fand es echt, ja, mega gut. Und wir haben wirklich viele, Sebastian bestätigen können, viele, viele tolle Menschen kennengelernt, wo jeder eben so seinen Weg gefunden hat. Und selbst wenn natürlich der ein oder andere gesagt hat, ja okay, brauche ich jetzt nie den Wolf, ne, aber trotzdem, ja, hat eben jeder so seinen Weg gefunden, damit klarzukommen. Und das finde ich schon toll.
Es ist einfach eindrücklich, wenn ihr sagt, ihr habt 10 Schäfer getroffen, die alle auf ihre Weise mit dem Wolf klarkommen. Man muss ihn ja nicht lieben. Man muss aber respektieren, dass er da ist und man muss vor allen Dingen seine Weidetiere schützen. Und wenn das da funktioniert, dann ist das doch einfach so klar wie nur irgendwas. Und ich frage mich, wie solche Kommentare da überhaupt noch entstehen können. In der Regel sind die Kommentare ja immer so in der Richtung, ihr seid realitätsfern und ihr müsst ja nicht da abends stehen und die Freunde einsammeln. Und ihr habt ja nur bewiesen, überhaupt nicht realitätsfern, sondern direkt an der Basis diese Bilder aufgefischt und diese Gefühle aufgefischt.
Genau, aber das ist eben genau das, was ich sagte. Das sind halt so die Erkenntnisresistenten. Ne? Also sag ich mal, es kann halt nie sein, was nie sein darf. Da bricht dann halt bei manchen das Weltbild zusammen.
Ja. Genau das ist es. Ja, ne? Also es ist wirklich, da hat Zufall war ja auch sozusagen dabei, da habe ich nicht ausreichend recherchiert, aber letztendlich ist es so, die Viehhaltung, die Weidetierhaltung ist in Anwesenheit der Wölfe entstanden vor 8000 Jahren und überall, wo Menschen begonnen haben, wilde Huftiere für sich, damit sie selber sie essen und töten konnten, zu halten, mussten sie sie gegen die Raubtiere, ich habe einmal das Wort Raubtiere, ist dann auch in Kommentaren irgendwie kritisiert worden, dass man das Wort Raubtiere, ich wollte es erklären, ne? Aus Sicht der gerade entstehenden Viehhaltung und aus Sicht der lange existierenden Viehhaltung sind Wölfe Tiere, die dem Schäfer oder dem Rinderhalter Tiere rauben, ganz klar. Und jeder Schäfer musste damals seine Schafe, die er gerade gezüchtet hatte, immer gegen Wölfe verteidigen. Und das Erste, was entstanden ist sozusagen aus den Wölfen heraus, das waren die Herdenschutzhunde, das ist einer der ältesten Hunderassen. Die Wölfe haben den Menschen geholfen, das Vieh des Menschen gegen die wilden Wölfe zu verteidigen. Also jeder Hirte, und das sieht man dann auch an denen, ne? Da sagt ja eine ganz lapidar, ich habe mitgekriegt, die Wölfe sind drauf und dran, sich hier nach Niedersachsen auszubreiten. Da habe ich mir Gedanken gemacht, ich wollte nicht, dass die Schaffutter werden, also habe ich mir aus der Schweiz irgendwie Herdenschutzhunde geholt. Und weil ich nicht wollte, dass meine Schafe, also das Selbstverständlichste, was eigentlich ein Hirte, ein Weidetierhalter machen muss, was er jahrtausende lang gemacht hat, das wollen einige Menschen nicht mehr, sondern sie wollen ihr Problem, dass sie Zeit aufwenden müssen mit Herdenschutz, das wollen sie lösen, indem sie einfach die Wölfe nicht da haben wollen und indem sie sie töten.
Aber
Weltbild eben, ich bin gegen die Natur, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ich schieße das zusammen, was nicht sein soll und ich versuche nicht annähernd damit zu existieren. Und man sieht ja auch letztendlich an diesen ganzen Beispielen, wie Herdenschutz funktioniert, es geht gar nicht nur um die Wölfe. Es geht darum, dass die Tiere viel sicherer sind, dass die Schafe sind wirklich teilweise ruhiger, wenn sie wissen, dass sie von Herdenschutzhunden gehütet werden. Es passieren bei einigen Schäfern, die haben überhaupt kein Problem mit Wölfen, die haben Probleme damit, dass irgendwelche Schwachköpfe ihre Bullterrier in die Weide reinschmeißen, um die zu beobachten, wie sie Schafe niedermetzeln. Das wird alles ausgeblendet.
Naja, das haben die auch alle, was sie teilweise erzählt haben.
Ja. Und welchen positiven Nutzen diese Herdenschutzmaßnahmen eben auch gegen andere, gegen Diebe einfach. Da, wo 4, 5 Herdenschutzhunde in so einer großen Schafherde drin sind, da hast du dann auch kein Problem mehr mit irgendwelchen, dass dir irgendwer die Schafe klaut oder auf der Weide schlachtet oder so.
Ja, genau, das gibt's ja alles.
Ja, ja genau. Und also das ist wirklich diese Weltbilder.
Ja, aber die werden ja unterstützt. Ich meine, die ganze Diskussion wird bestimmt und die Weidetierhalter werden an die Hand genommen, zum Beispiel von der Jägerschaft. Wenn ich mir vorstelle, dass der Präsident des Deutschen Jagdverbandes in einer Zeitung sagen darf, wir machen ab sofort Herdenschutz mit der Waffe und bieten den Weidetierhaltern Schutz auf diese Weise und der Öffentlichkeit Schutz vor den Wölfen, dann ist das ja nicht nur einigermaßen töricht und dumm, aber dann glauben das die Leute und es findet so ein Wechsel im Kopf statt, dass vielleicht auch vernünftige Weidetierhalter sagen, okay, wenn die das schon so sagen, dann wird da was dran sein, dann mache ich da mal mit, dann ist ja gut, dann wenn die wegschießen, ist ja gut, dann müssen wir diesen Ärger mit den Zäunen nicht mehr machen. Ich glaube, wir haben den Diskurs, der ist uns aus den Händen geglitten. Ich glaube, wir haben zugelassen, dass diese Narrative mittlerweile die öffentliche Wahrnehmung beherrschen. Die Jäger sind die Ersten, die sich äußern. Sie sind bei Google in den Suchmaschinen ganz oben. Ihre Statements, EuGH-Urteil jetzt letzte Woche, genau das Gleiche. Es sind die Jäger, die bestimmen den Diskurs um die Wölfe. Und die Jäger wollen nur eins, sie wollen die abschießen.
Na, die werden ja auch immer als allwissend dargestellt.
Genau.
Also, sie sind ja auch immer so die absoluten Spezialisten für alles und alles Mögliche. Genau, also... Was ich übrigens noch mal kurz sagen wollte, das ist mir gerade eingefallen, wo Sebastian vorhin gesprochen hat, ich weiß nicht, ob Sebastian sich noch dran erinnern kann, aber was ich zum Beispiel total cool fand, ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte in irgendeiner Podcast-Folge, wo wir in der Schweiz waren, da hatte ich einen Schäfer gefragt irgendwie, ob er Sebastians Film, also die anderen Filme gesehen hat, die Sebastian quasi zuvor schon gemacht hat. Und da hatte Sebastian dann, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich glaube nicht, dass er meine Filme guckt oder so. Und da hat der dann gesagt, ich gucke alle Wolfsfilme an, die es gibt, weil ich muss ja meinen Feind kennen und so. Und das fand ich total cool, weil genau so ist es halt. Also der guckt sich halt die Wolfsdokus an, weil er halt verstehen will, wie das Tier tickt, sozusagen. Ja. Und genau das ist ja eigentlich auch die Idee dahinter, auch bei Sebastians Film jetzt sozusagen, dass man eben erstmal sieht, wie Wölfe denn leben, um sich erstmal mit dem Tier auseinanderzusetzen, um es besser zu verstehen. Weil das da viele haben ja gar keinen Bock darauf, sich mal wirklich intensiv mit dem Wolf auseinanderzusetzen. So, die labern immer alles nach, was so erzählt wird, aber mal sich wirklich sachlich und ordentlich mit dem Tier auseinanderzusetzen, das wollen ja irgendwie dann eben bestimmte Menschen, aber gerade das ist ja wichtig.
Genau, ich wollte nochmal zurück auch zu dem, was Sabine gesagt hat, dass vielleicht der eine oder andere, der jetzt eben Herdenschutz macht, also der eine oder andere Schäfer, der jetzt Herdenschutz macht, dass der jetzt sagt, ja, dann brauche ich das ja nicht mehr machen, wenn die jetzt bejagt werden. Und das ist eben genau nicht der Fall. Denn also die Leute, die jetzt gut Herdenschutz machen, die kennen die Wölfe, ne? Die setzen sich mit dem Thema, haben sich ja auseinandergesetzt damit, so wie das Matthias gerade beschrieben hat. Und die wissen, und die haben es ja auch in die Kamera gesagt, das ist ja, dass eine Bejagung der Wölfe es nicht bringt. Das ist ein Zitat aus dem Film.
Ja.
Und ich glaube, es gibt keinen einzigen, der erfolgreich Herdenschutz betreibt, der jetzt, wenn die Wölfe bejagt werden, das nicht mehr tut. Das stimmt einfach nicht. Viele haben gesagt, dass sie den Herdenschutz ohne Förderung begonnen haben. Einfach, weil sie ihre Tiere schützen wollten, weil ihnen das so wichtig ist. Die dann auch Förderung erhalten haben, die Kosten aber auch vielleicht nicht ganz gedeckt hat und so weiter. Und was ja auch gesagt wird, ist, dass insgesamt die Anerkennung für das, was die insbesondere die Schaf- und Ziegenhalter eben leisten, diese Landschaftspflege, dass das überhaupt kaum vorhanden ist. Ne? Mhm. Und wenn jetzt auch noch gesagt wird, sinnlos sozusagen, töten wir jetzt Wölfe, entgegen dem, dass sie sich mit dem Herdenschutz auseinandergesetzt haben und vernünftigen Herdenschutz machen, dann fühlen die sich verarscht. Dann sind die enttäuscht von der Gesellschaft. Und das ist das Schlimme sozusagen, dass also die Marktschreier und die Jägerschaft oder sagen wir mal die Jagdfunktionäre, die sowas raushauen, wie Sabine hier beschrieben hat, die instrumentalisieren unsichere Weidetierhalter und dass eben so wenig Öffentlichkeitsarbeit von den Bundesländern gemacht wird, seriöse Öffentlichkeitsarbeit, die instrumentalisieren die Weidetierhalter, die nutzen die aus, die säen Angst, die schüren Angst und die reiten die Welle des Populismus. Und das ist in Brandenburg eine ganz schlimme Figur, Gregor Bayer, der hat es jetzt allen Ernstes, der ist jetzt Staatssekretär im Umweltministerium von Brandenburg, ne? Ja. Nachdem da jahrelang Grüne und SPD-Umweltminister einen ziemlich vorbildlichen Naturschutz betrieben haben. Der reißt jetzt da von der FDP kommend alles nieder und dringt da drauf, diese Wolfszahlen. Das ist ja auch noch das Schlimme, was auch noch im Film erzählt wird. Wenn ich jetzt natürlich anfange, eine Tierart, die ich 40 Jahre lang geschützt habe, die dann irgendwie sich wieder in all die Lebensräume ausbreitet, aus denen der Mensch sie ausgerottet hat. Wenn ich jetzt die wieder anfange zu beschießen, gleich wenn der technische günstige Erhaltungszustand festgestellt wird, dann bedeutet das ja eigentlich, und das dann bedeutet es, dass eine unnötige zusätzliche Mortalitätsursache, also eine Todesursache, wieder auftritt. Und dann bedeutet das, dass wenn ein günstiger Erhaltungszustand erreicht ist, dann muss das Monitoring eigentlich nicht mehr so intensiv sein, ne? Dass ich von jedem Rudel weiß, wer sind die Elterntiere, genetisch das festlege. Das kostet tatsächlich Geld, aber das ist einfach wichtig, das zu machen, wenn die Tiere sich wieder ausbreiten, bis sie den günstigen Erhaltungszustand erreicht haben. Und wenn ich dann aber gerade, wenn das ist und wenn ich dann das Monitoring etwas lockern könnte und etwas kostengünstiger fahren könnte, dann muss ich jetzt natürlich, wenn diese zusätzliche Todesursache wieder dazukommt, muss ich natürlich eigentlich das Monitoring auch wieder intensivieren, weil ich ja wissen muss, was tue ich da, was tue ich den Tieren, was tue ich dem Ökosystem damit an, dass ich sinnlos sie töte. Das wollen sie natürlich auch einreißen. Sie wollen insgesamt auch das Monitoring, wie es jetzt vorbildlich sozusagen in Europa organisiert ist, in Deutschland, wollen sie auch zurückfahren und sie wollen dann, dass irgendwelche Jäger sagen, ich habe einen Wolf gesehen und dann wird das als Monitoring gewertet. Ne? So, also da, wo ein Wolfspaar jagt, da sind 250 Jagdpachtreviere und jeder Jäger zählt dieses eine Wolfselternpaar dann als sein Paar und auf einmal hast du 250 mal so viele Wölfe, wie da sind. Ne?
Sebastian, ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, die, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch haben. Wie weit sind wir faktisch vom günstigen Erhaltungszustand entfernt hier in Deutschland?
Also das stelle ich ja auch in meinem Film dar. Der günstige Erhaltungszustand ist dann erreicht, wenn alle vom Wolf zu besiedelten Gebiete in Deutschland, wenn es dort Wolfsterritorien gibt. Das wird dann der Fall sein. In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen. Es leben dort 11 Millionen zahme Wölfe, sagen wir mal, also die Hunde. 11 Millionen Hunde leben in Deutschland. Es leben in Deutschland ungefähr 4,5 Millionen Rehe, 1,5 Millionen Wildschweine, ungefähr größenordnungsmäßig. Und es gibt ungefähr 450.000 Jäger. Und aktuell gibt es ungefähr 2.000 bis 3.000 Wölfe in Deutschland. Und wenn alle Gebiete besiedelt sind, die Wölfe besiedeln können in Deutschland, dann wird es ungefähr 7.000, wenn es hochkommt, 10.000 Wölfe sein. Das ist die Größenordnung, von der wir hier reden. Und die Wölfe, das wird im Film auch natürlich alles erklärt, als große Beutegreifer regulieren ihren Bestand selber beziehungsweise werden allein von der Anzahl der für sie erreichbaren Beutetiere reguliert. Da braucht kein Mensch eingreifen. Die wilden Huftiere müssen bejagt werden, weil die, wenn sie nicht bejagt würden, eine ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft in Deutschland nicht mehr zulassen würden. Mhm. Deshalb müssen wir die bejagen. Und die Wölfe müssen wir aus ökologischer Sicht, und es gibt überhaupt gar keinen einzigen Grund, Wölfe zu bejagen.
Man fragt sich immer, wie das vor unserer Anwesenheit auf dem Planeten funktioniert hat, ja. Also normalerweise dürfte es ja bloß noch Wölfe geben, wenn die immer alles wegfressen auch und so. Also,
das ist ein Argument, ja.
Naja, no. Aber das ist für manche irgendwie schwer zu verstehen. Was ich vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang sagen möchte, ist, weil ja immer gesagt wird, ich habe das hier in einer Podcast-Folge schon mal erklärt, aber das ist ja irgendwie immer wieder so ein Ding, auch dass es immer mehr Wölfe wären, ne? Das ist, liegt halt einfach auch daran, dass ja vorher eben in bestimmten Gebieten einfach keine da waren. Also es wären ja dort, wo es eben welche gibt, nie mehr, sondern es wären insgesamt in Deutschland mehr, weil sie sich in Gebiete ausbreiten, wo vorher keine waren. Ne? Also es ist halt auch ein Unterschied sozusagen. Es ist ja eine Ausbreitung, weil das ja auch immer eben immer wieder irgendwie gesagt wird, es wären ja immer mehr. Ja, genau, weil eben vorher keine da waren. So, das wollte ich jetzt bloß nochmal kurz anmerken, ja, weil ich finde, dass das wichtig ist, nochmal zu erwähnen.
Mich würde interessieren, also momentan stecken ja überall in allen Bundesländern die Politiker mit sogenannten Experten die Köpfe zusammen und versuchen jetzt Lösungen herbeizuzaubern, wie jetzt mit dem Wolf weiter umgegangen wird. Inwieweit, Sebastian, wirst du in solche Gremien eingeladen? Inwieweit kannst du solche Prozesse als Wissenschaftler mitgestalten?
Wie gesagt, wie ich das anfangs auch schon sagte, ich bin ja jetzt sozusagen nicht der Wolfswissenschaftler, der seinen Tag damit verbringt, Daten von Wölfen zu sammeln und sie auszuwerten. In Deutschland gibt es sehr viele und sehr kompetente Wissenschaftler, die das direkt tun und die sind in diese ganzen Prozesse, also in das, was jetzt gerade passiert, sind die eben nicht mehr eingebunden, aber bisher waren sie eben eingebunden auf Landes- und Bundesebene, wird eben das Wolfsmonitoring, also die wissenschaftliche Datensammlung zu den Wölfen, auch zu den Nutztierrissen, auch zu Herdenschutz, diese ganzen Auswertungen, die passieren. Und also jeder Bürger kann sich das auf der Website dbb-wolf.de anschauen. Da gibt es also die Möglichkeit, das Wolfsrudel vor seiner Haustür, ja, da kannst du gucken, wo die beiden Elterntiere herkommen und so weiter. Das sieht man alles auf, wie viel Nutztierschäden gab es in einem Bundesland und so. Aber das sieht man alles auf dieser Website. Und das ist eben auch eine große Befürchtung, dass auch diese praktisch die gesamte Koordination der Datensammlung und die Präsentation der gewonnenen Daten, dass das alles zusammengestrichen werden soll, damit dieser Abschuss der Wölfe praktisch von den konventionellen Jagdverbänden hauptsächlich sozusagen ungestört passieren kann. Ne?
Mir wäre ja schon mal sehr viel wohler, wenn ich wüsste, dass auch die Politiker, die Entscheidungsträger sich DBB Wolf anschauen, diese Seite mit den Zahlen und dem statistischen Werk, was dahinter steckt. Aber ich fürchte, dass genau diese Daten und diese Faktensammlung dort ja gar nicht mit einfließt in diese ganzen Entscheidungsprozesse. Ne?
Naja, genau. Also wenn etwas politisch gemacht werden soll, wenn politisch entschieden werden soll, wie der Erhaltungszustand ist, das ist eigentlich ein Unding. Ne? Das kann kein Politiker entscheiden, kein Gregor Bayer kann sich da hinstellen und sagen, es gibt so und so viel Wölfe in Brandenburg, sondern es gibt ganz klare Regeln und Anleitungen, wie Wolfsbestände erfasst werden, wie Monitoring abläuft. Und wenn du sinnlos die Bejagung der Wölfe durchsetzen willst, einfach damit du politisch irgendwie dich als starker Beschützer, erstmal sagst du wieder der wissenschaftlichen Erkenntnisse, du musst die Landbevölkerung vor Wölfen beschützen und dann stellst du dich als der starke Beschützer dar. Das sind ja alles populistische, politische Mätzchen. Und das passiert gerade und da werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach beiseite gewischt. Da wird bewusst gesagt, die sollen jetzt hier nicht mehr mit am Tisch sitzen, der das hier entscheidet. Denn die sagen, nein, wir haben keinen günstigen Erhaltungszustand.
Sind wir eigentlich jetzt schon so weit, dass man als Wissenschaftler angefeindet wird, wenn man solche Dinge wie du jetzt hier so klar zur Sprache bringt?
Also das, ich meine, angefeindet wird jeder da in sozialen, unsozialen Medien, die ich mir schon gar nicht mehr angucke. Das steht fest, aber genau, also vielleicht ist es so, das müsste man sich mal in Brandenburg angucken, aber da ist jetzt ja wirklich so, da sollen ja auch die Biber bejagt werden, das ist ja auch die große Befürchtung der Naturschutzverbände, wenn die Wölfe bejagt werden, dann werden alle ehemals geschützten, seltenen Tiere eben dann bejagt und dieses eine Weltbild, was eben sagt, wir machen uns die Natur, wir schießen uns die Natur so zusammen, wie sie uns gefällt, obsiegt sozusagen. Mhm. Und ob es eine direkte Anfeindung schon gegeben hat, sie wird einfach ignoriert sozusagen. Mhm. Es wird immer mehr ignoriert, was es an wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt.
Habt ihr beide einen Überblick darüber, wie es unseren Rudeln da draußen geht? Was bekommt ihr so mit von euren eigenen Rudeln vor euren eigenen Haustüren? Geht's denn gut? Läuft da alles nach Plan oder sind die unter Druck?
Also ich krieg aktuell gerade gar nichts mit. Das hatte ich dir ja vorhin auch schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, wo wir gequatscht haben. Das bei mir halt ist es, also ich habe momentan gerade wieder so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Wut oder so, aber ich war jetzt ein paar Mal ansitzen gewesen und habe halt wirklich gar nichts gesehen, außer irgendwie letztens einen kleinen Dachs, der hinter mir angelaufen kam, den ich aber leider nie filmen konnte. Ansonsten halt wirklich nichts, also noch nimmer nichts. Also kein Reh, kein Hase, von Wölfen wollen wir gar nicht reden. Und wenn ich aber halt auch sehe, wie es halt teilweise aussieht im Wald, also da, wo ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, da wurde halt wirklich in Größenordnung in Holz gemacht. Und das sind halt so Sachen, die machen mich halt unglaublich wütend, weil ich halt immer denke so, zur Brut- und Setzzeit, ne, also du darfst deine Hecke nicht schneiden, was auch richtig ist, ne, aber im Wald interessiert es einfach niemanden, ob Brut- und Setzzeit ist. Da wird Holz gemacht, noch und nöcher. Es wird gejagt und fröhlich durch den Wald gefahren und alles kaputt gerammelt und im Endeffekt, du siehst gar keine Tiere mehr, weil wo sollen sie denn auch sein? Also die haben ja überhaupt keine Ruhe mehr. So in der Zeit, also entweder wird Holz gemacht oder es wird irgendwie gejagt oder es wird irgendwas anderes veranstaltet im Wald. Es ist einfach, entschuldige das zu sagen, es ist, mich kotzt das manchmal einfach wirklich an. Mich macht das einfach fertig, ne? So, also es wird auch immer gefühlt immer mehr. Also früher, wo ich angefangen habe, irgendwie 2014, 2015, da war das irgendwie ja auch schon so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles so dermaßen zugenommen hat, eben auch so dieses, denn ja, eben der Ausverkauf und diese Vergewaltigung der Natur, das ist eine Katastrophe für mich. Ganz ehrlich. Also ich denke mir auch manchmal schon drüber nach, so, dass ich das gar nicht mehr so lange machen kann oder so. Also ja, das klingt vielleicht irgendwie dramatisch, aber ja, es ist wirklich so.
Aufgeben ist keine Option. Aber Sebastian, wie sieht's bei dir, bei deinen Rudeln aus vor deiner Haustür?
Genau, also das ist, es ist immer schwerer geworden, Wölfe zu filmen im Laufe der Zeit. Das kann einerseits damit zusammenhängen oder ist sicherlich zum Teil dem geschuldet, dass wenn ich eine gesättigte Population habe, also wenn ich, wenn Wolfsterritorium an Wolfsterritorium grenzt, wenn die Ausbreitungsphase sozusagen abgeschlossen ist in einer Region, dann beginnen diese Feindseligkeiten oder diese Unsicherheiten, sagen wir mal, bevor es Feindseligkeiten sind. Also es gibt Verschiebungen in den Territorien, der Aufzuchterfolg von Welpen sinkt sehr, es gibt Konkurrenz. Und das macht die Rudel und dann auch die Rendezvousplätze, also die Bereiche, wo die Wölfe ihre Kleinen großziehen, unsicherer und unsteter. Und deshalb ist das hier in der Lausitz relativ schwierig geworden, Wölfe zu filmen. Aber es kann eben auch sein, und das ist dann allerdings auch Gefühle, andererseits aber auch Fakten, dass eben illegale Tötungen werden doch immer noch zu einem erschreckend hohen Maß, also die zweithäufigste Todesursache in den allermeisten Jahren, in dem jetzt am Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin eben die tot aufgefundenen Wölfe analysiert werden. Also die illegale Tötung ist ein erheblicher Sterblichkeitsfaktor, weil auch die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr groß ist. Ja. Es wird längst nicht jeder illegal getötete Wolf gefunden. Also da habe ich manchmal auch schon den Eindruck, also es sind dann auch in den letzten Jahren eben hier in der Lausitz irgendwelche miesen Fressköder gefunden worden, in die dann so scharfe Metallteile eingelassen waren, wo auch zwei Wölfe dran elendiglich gestorben sind oder wahrscheinlich mehr, die noch nicht gefunden worden sind. Das sind eben auch Sachen, die eher noch was zu befürchten ist, wenn jetzt die Wölfe offiziell bejagt werden, dass dann auch die illegale Tötung nicht etwa zurückgeht, sondern noch mehr eben zunimmt.
Naja, und das ist eben auch so was, das hätte das, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, wiederhole mich, aber was ich mich halt immer so frage, ist eben, man sieht ja zum Beispiel auch gerade an den illegalen Tötungen, also der Wolf wird ja eben schon bejagt, aus meiner Sicht, ne, die ganze Zeit schon. Dann auch, dass viele Wölfe im Straßenverkehr sterben und sowas. Und das ändert ja alles eben nichts am Härtenschutz, sozusagen. Also dort leben jetzt die Schafe nie sicherer. Und wenn jetzt der Wolf aber quasi legal bejagt wird, da frage ich mich, wo ist jetzt da der Unterschied? Also warum soll das jetzt ausgerechnet was bewirken? Also das ist ja im Endeffekt nichts anderes. So, ob sie illegal abgeschossen wären oder legal, aber es hat ja die ganze Zeit jetzt nichts am Herdenschutz geändert und es wird natürlich auch dann in Zukunft nichts am Herdenschutz ändern. Das ist halt auch immer so eine Sache, wo ich mich dann halt frage, wie denken denn die Leute? Also,
Ja. Genau, aber das hatten wir ja schon, dass es einfach nicht stimmt. Das ist einfach völlig egal, also genau. Ob 10 oder 2 Wölfe in einer Region leben. Ja. Es muss Herdenschutz in der Region gemacht werden. Ne? Und die Bejagung der Wölfe verunsichert eher die Weidetierhalter in dem Erfordernis sozusagen, dass sie erkennen, dass es notwendig ist, den Herdenschutz gewissenhaft zu machen. Es gibt so eine Hintertür sozusagen, den Herdenschutz schleifen zu lassen, und das ist einfach fatal. Weil die Logik, also wenn man dann gleichzeitig noch das Monitoring runterschraubt und gar nicht weiß, wie viele Wölfe es tatsächlich gibt, dann wird eben auch ganz schnell gesagt werden, aha, ich habe jetzt hier jedes Jahr in einer Region 4 Wölfe geschossen, bringt nichts für den Herdenschutz, da müssen wir, glaube ich, mal jetzt ein paar Jahre lang 8 Wölfe schießen oder so. Ne? Und das ist dann eben, also ich nannte ja vorhin die Zahlen, also wenn Deutschland flächendeckend von Wölfen besiedelt ist, sind es 7.000, vielleicht ein bisschen mehr Wölfe, aber lassen wir mal von 7.000 Wölfen reden, auf ganz Deutschland verteilt. Angenommen, du schießt da ein bisschen zu viel, hat jetzt auch ein wissenschaftliches Gutachten ergeben, das eigentlich sagte, in Deutschland können Wölfe, leben Wölfe gut. Die Sterblichkeitsrate ist eigentlich eher gering oder weltweit gesehen sehr gering. Aber sobald es irgendwie in Größenordnung von 100 oder 200 mehr wird bei insgesamt 7000 oder so, ne, dann kommst du schon ganz schnell in so einen Bereich, wo einfach die Sache instabil wird, und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man durch eine unkontrollierte oder schlecht mit Monitoring unterfütterte Bejagung es wirklich schaffen könnte, die aus ganzen Regionen oder letztendlich aus ganz Deutschland wieder auszurotten. Ne? Also das ist gar nicht so utopisch. Das war ja zeitlang bei den Naturschutzverbänden eigentlich so die Meinung, ja, eine Bejagung wird halt kommen, da werden wir uns nicht gegen stemmen können, aber die Wölfe sind hier nicht mehr vorzudenken oder so. Aber selbst das ist nicht sicher, und ich finde, jedes sinnlos geschossene Wirbeltier ist ein zu viel. Und das sagt auch das Tierschutzrecht oder so. Du brauchst in Deutschland einen vernünftigen Grund, um ein Wirbeltier zu töten. Und dieser Grund ist bei Wölfen nicht gegeben.
Genau, aber das ist ja prinzipiell nicht so. Also das steht zwar im Gesetz, aber irgendwie, also das kann man ja zum Beispiel, als Trophäenjagd ist ja auch kein vernünftiger Grund.
Definitionssache, Auslegungssache, naja. Ne? Was ist vernünftig? Für einen Jäger ist eine Trophäenjagd vernünftig. Für
also uns, ich finde halt einfach, das ganze Jagdthema gehört halt einfach total reformiert aus meiner Sicht. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ja. Das ist einfach alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Für mich sind das in großen Teilen einfach ewig gestrige. Nee, alles, aber bei vielen ist es so, wo ich mir manchmal denke, so, dass, wie gesagt, dann kommt ja noch dazu, dass der Großteil davon charakterlich überhaupt gar nicht geeignet ist, eine Waffe zu führen und so weiter. Da kommen so viele Sachen zusammen, ne, und wo ich einfach finde, dass da muss ich halt einfach mal was ändern. Und die Natur hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder eingesteckt und immer eingesteckt und noch mehr eingesteckt. Und jetzt, finde ich, ist halt einfach der Punkt erreicht, wo es einfach nicht sein kann, dass wieder die Natur irgendwie zurückstecken muss, sondern wir sind jetzt einfach mal dran, uns ein Stück zurückzunehmen und die Natur einfach mal irgendwas zurückzugeben.
Ja. So. Ich hoffe, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten jetzt im Nachgang dieser Folge auch angekommen ist. Der Appell von Sebastian, wie fragil dieses System Wolf doch noch bei uns ist und wie schnell auch alles wieder vorbei sein kann, wenn man jetzt bestimmte Dinge nicht beachtet oder wenn man Fehler macht. Und ich glaube, diesen Gedanken, den sollten wir alle nochmal mit durch den Sommer nehmen, darüber nachdenken und ihn auch möglichst weit verbreiten. Also sprich, auch immer wieder öffentlich diskutieren, auch mit Journalisten oder mit Nachbarn, mit Freunden, dass man einfach die Awareness dafür, dass der Wolf jetzt zwar da ist und dass er sich auch immer noch vermehrt in unserem Land, aber dass das alles gar nicht selbstverständlich ist und dass das morgen auch schon wieder genau anders aussehen kann und wir momentan eigentlich so in Sachen Biodiversität und Artenschutz mit dem Feuer spielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message, ne, aus dieser Folge.
Ja, man kann sich doch einfach freuen darüber, dass so ein tolles Tier in unseren Wäldern lebt. Wenn man das einmal eben draußen erlebt hat, so ein tolles Tier beobachten konnte und so. Also ich finde, das ist einfach, für mich ist das einfach immer überhaupt nie fassbar irgendwie, dass er jetzt bejagt werden soll oder so. Also, naja.
Genau, ich möchte gerne als Resümee sagen, Wölfe und Menschen, Wege zur Koexistenz. Wenn man das googelt, vielleicht noch YouTube und Nabu dazu schreibt, dann kommt man bei dem Film raus. Und genau, viele Aussagen, so sachlich der Film ist, die wir hier in dieser Folge gehört haben, sind in dem Film drinne. Und genau, viel Freude beim Anschauen.
Ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank für eure Arbeit, die ihr mit diesem Film auf euch genommen habt. Ich weiß, wie langwierig das Ganze war und wie fleißig ihr auch drehen musstet. Ja, nicht nur in Deutschland, ihr wart ja auch überall unterwegs. Vielen, vielen Dank im Namen der Wölfe, aber auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer für das, was ihr auf euch genommen habt, für das, was ihr da geleistet habt. Und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für diese wunderbare Podcast-Folge. Wir haben rundum alles zur Sprache gebracht, was zu diesem Thema zu sagen ist, Stand heute. Jetzt liegt es an der Politik, mit Augenmaß und Mitte zu reagieren. Das wünsche ich mir. Der Sommer wird jetzt ein bisschen ruhiger werden. Danach geht's richtig ab. Da bin ich sicher. Und ich hoffe, wir können mit so Folgen wie dieser hier unseren Beitrag dazu leisten, dass es eine Versachlichung in diesem ganzen Diskurs gibt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Folge. Sebastian, und viel Erfolg mit dem Film weiterhin. Und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen ihn sehen und teilen. Das gilt auch hier für diese Podcast-Folge. Und Matze, danke dir auch für die Zeit und dass du das hier immer wieder machst.
Na, gerne.
Diesen Podcast doch mit mir. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Jo. Ja, dann alles Gute.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.